gerührt und geschüttelt. Ein Podcast der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.
Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Solveig Grahl und mir gegenüber sitzt heute Silke Boss. Sie ist neu zur Präses der Kreissynode des Kirchenkreises Halle-Saal-Kreis gewählt worden. Und zwar muss man sagen, wiedergewählt. 12 Jahre lang hat sie pausiert. Jetzt ist sie zurück mit 70 Jahren. Warum? Darüber wollen wir mit Silke Boss sprechen. Und natürlich darüber, was überhaupt eine Synode ist. Was eine Synodenpräses so macht. Was sind frohe, was sind eher schwere Tage in diesem Amt? Und wie blickt sie der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt entgegen, die uns allen bevorsteht? Herzlich willkommen, Silke Boss.
Dankeschön für die Einladung. Ich bin gespannt.
Erst noch mal ganz herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl, die ja jetzt ein paar Wochen, glaube ich, zurückliegt.
Ende April.
Ende April war die Wahl. Also herzlichen Glückwunsch. Ich habe es schon gesagt, Sie sind 70 Jahre alt.
71.
Ach, 71.
Ich hatte zwischendurch Geburtstag.
Alles klar. Also auch dazu herzlichen Glückwunsch. Ist ja ein Riesenunterschied.
Nicht mehr rund.
Auf jeden Fall ist es eigentlich, könnte man sagen, ein Ruhestandsalter. Also es gibt viele Menschen, die sind dann wirklich im Ruhestand. Ja, machen sich ja auch was in ihrer Freizeit. Aber Sie haben sich ein großes Ehrenamt, sage ich mal, ausgesucht. Sie haben sich erneut zur Vorsitzenden, zur Präses der Kreissynode des Halle-Saal-Kreises wählen lassen. Warum? Man könnte ja auch andere Dinge tun.
Ja, also zum einen ist das natürlich kein Fulltime-Job. Also das klingt jetzt schlimmer, als es ist, glaube ich. Es ist ein Ehrenamt. Es ist ein Ehrenamt, was Zeit und Kraft braucht. Das stimmt schon, aber ich hoffe, dass ich beides noch in ausreichendem Maße habe. Ja, warum? Ich habe das ja schon mal gemacht und habe damit aufgehört aus persönlichen Gründen, weil meine Situation sich so verändert hatte, dass das nicht mehr passte. Und hatte eigentlich mit dem Thema kirchliches Ehrenamt soweit abgeschlossen. Und als Anfang des Jahres die Frage an mich herangetragen wurde, habe ich gemerkt, dass mich das schon sehr reizt. Und dann habe ich mit ein paar Menschen gesprochen, die mich gut kennen und die mich ermutigt haben. Und dann habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal.
Was reizt Sie da dran? Viele Menschen, wir kommen nachher auch noch ein bisschen drauf. Was ist überhaupt eine Synode? Was macht man da? Aber erstmal generell gefragt, was ist der Reiz an dieser Aufgabe?
Ja, also wir werden das vielleicht noch ein bisschen ausführlicher sagen, aber die Präses ist Sitz der Kreissynode vor, also dem Parlament sozusagen des Kirchenkreises. Und der Kirchenkreis ist aus meiner Sicht die Organisationsebene unserer Kirche, in der man am meisten gestalten kann. Und das ist genau das, was mir in der Vergangenheit Spaß gemacht hat und was ich hoffe, auch unter den jetzt wieder veränderten Bedingungen, mir wieder Spaß machen wird. Und da freue ich mich eigentlich auch drauf. Und die ersten Wochen haben auch schon so ein bisschen in die Richtung Anzeigen gemacht.
Sie haben es gerade schon gesagt, eine Synode ist letztendlich ein Parlament im kirchlichen Bereich, also eigentlich ein demokratisches Instrument, vielleicht kann man es so nennen. Und Sie haben gesagt, auf Ebene des Kirchenkreises kann man viel operativ machen. Können Sie vielleicht mal ein bisschen beschreiben, was macht man so als Präses einer Kreissynode?
Naja, also man leitet natürlich die Sitzungen und bereitet sie vor und nach. Und man ist geborenes Mitglied des Kreiskirchenrates. Das könnte man, wenn man jetzt die Parallelen zum weltlichen System sieht, vielleicht als die Regierung des Kirchenkreises bezeichnen. Und insofern ist man in ganz viele Themen des alltäglichen Tuns im Kirchenkreis einbezogen. Und natürlich nur eine Stimme von mehreren, aber das gibt einem schon die Möglichkeit, erstens mal ganz viel kennenzulernen und dann auch vielleicht die eine oder andere Stellschraube ein kleines bisschen mitzudrehen. Das macht mir Spaß.
Was sind das für Themen?
Naja, diese Kreissynode ist ja zuständig zum Beispiel für den Stellenplan. Und die Frage, wo welche Menschen mit welchen Aufgaben arbeiten sollen, die prägt natürlich sehr wesentlich dann auch das Leben der Gemeinden. Und das ist also ein ganz, ganz deutlicher Punkt, wo man ganz konkret was tun kann. Und
Also das heißt zum Beispiel, wenn es darum geht, Gemeinde XY hat eine Vakanz, die brauchen dringend wieder einen Pfarrer, eine Pfarrerin. Geht es auch um solche Fragen? Oder wie viel Pfarrerin, Pfarrer bekommt welcher Gemeindebereich?
Genau, das Letztere eher. Also die unmittelbare Besetzung einer Pfarrstelle wird zwischen Landeskirchenamt und Kirchengemeinde vorgenommen. Aber der Kirchenkreis legt eben fest, ob in XY-Dorf überhaupt ein Pfarrer sitzt oder nicht mehr sitzt oder ob dieses Dorf vielleicht zur Gemeinde AB dazugehören soll, die ein Pfarrer betreuen soll, solche Dinge. Und Stellenplan bezieht sich ja nicht nur auf die Pfarrer, sondern auch auf die anderen Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst, also Gemeindepädagogen und Kirchenmusiker. Und auch das hat natürlich erheblichen Einfluss auf die Lebenswirklichkeit in den Gemeinden, ob man einen Gemeindepädagogen hat, ob man einen Kirchenmusiker hat oder ob der weiter weg ist und ob man sich den teilen muss und all diese Dinge.
Das klingt aber auch nach Konflikten, wenn man sich überlegt, eine Gemeinde, welche Kirchengemeinde hat nicht gern einen eigenen Pfarrer oder zumindest einen Gemeindepädagogen, um regelmäßig auch noch Gottesdienste machen zu können. Ist das konfliktbeladen?
Ja, Stellenplanung ist immer konfliktbeladen und ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass der Kirchenkreis vor meinem Eintreten in das Amt gerade wieder einen Stellenplan fertiggestellt hat. Aber wir haben auch in der Vergangenheit, ich habe schon 3 Stellenplanprozesse begleitet, weil das oft relativ kurz hintereinander wieder stattfindet. Und das ist natürlich konfliktbeladen. Da muss man viel auch mit Menschen reden und zuhören und vielleicht auch mal die Ideen, die man am Schreibtisch entwickelt hat, wieder über den Haufen werfen oder verändern. Aber meine Erfahrung ist auf der anderen Seite auch, nicht nur, weil wir als Kirche natürlich immer so ein bisschen abgeneigt sind, Konflikte auszuleben, aber auch tatsächlich habe ich immer wieder erlebt, dass die Menschen in den Gemeinden sehr zugänglich sind, wenn man ihnen die Nöte und Zwänge so erklärt, dass sie das nachvollziehen können. Also, und das kennen wir ja jeder. Also wenn einem irgendetwas aufgedrückt wird, dann gibt es Widerstand. Aber wenn man ein bisschen Verständnis hat, dann versucht man sich auch mit der Situation zu arrangieren. Und das ist eigentlich das, was ich häufig erlebt habe.
Aber das bedeutet, Sie sind auch unterwegs im Kirchenkreis und besuchen Gemeinden, gucken sich die Situation vor Ort an, sprechen mit den Menschen dort?
Ja, also in unterschiedlicher Intensität. Das kommt eben darauf an, ob es jetzt gerade Themen gibt, die zu besprechen sind. Aber ich habe auch immer so den Ehrgeiz, einfach den Kirchenkreis ein bisschen zu kennen. Und ich fahre auch mal einfach so irgendwo hin zu einem Gottesdienst oder und gucke mir das einfach an.
Und wie sind die Reaktionen dann von den Leuten?
Ach, eigentlich wird man immer sehr freundlich aufgenommen. Gerade auf den Dörfern ist es ja so, dass in der Regel immer dieselben Menschen da sind. Und wenn dann jemand Neues kommt und man ist noch nicht bekannt, viele kennen mich ja aus meiner Vergangenheit, aber wenn man noch nicht bekannt ist, dann kommt eigentlich sofort jemand und sagt, ach, ist ja nett, dass Sie da sind. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie denn? Und so. Und dann ist man gleich im Gespräch. Das ist eigentlich sehr schön.
Das heißt, man kriegt dann auch vor Ort so ein bisschen mit, was sind die Themen, was sind die guten Dinge, was sind auch ein bisschen die Probleme. Und das nehmen Sie dann auch wiederum mit in die Tagung der Kreissynode.
Ja. Genau. Ja, und auch schon in die Arbeit unterwegs. Also es gibt ja Ausschüsse der Kreissynode, die zwischendurch tagen und der Kreiskirchenrat, der monatlich tagt. Und dann auch noch eine Gruppe bei der Superintendentin, wo wir uns austauschen. Also es gibt viele Gelegenheiten, wo man solche Dinge, die man erfahren hat oder erlebt hat, dann einspielen kann und vielleicht auch sagen, da gibt's ein Thema, das wir vielleicht nicht heute und morgen, aber grundsätzlich mal uns anschauen sollten. Und dann kann man sich da ein bisschen drauf vorbereiten.
Würden Sie sagen, so ein Amt der Präses, ist das mehr etwas, ein Amt, wo man viel mit den Menschen in Kontakt kommt, oder hat es auch viel mit Verwaltung zu tun? Ich glaube, viele können sich gar nicht so richtig vorstellen, was ist das eigentlich? Oder ist es beides? Wenn Sie sagen, Sie bereiten die Synode natürlich auch vor, Sie leiten die Synode.
Ja, also Verwaltung im eigentlichen Sinne muss ich Gott sei Dank nicht machen. Okay. Das liegt im Kreiskirchenamt und soweit vorhanden in den Gemeindebüros. Also da habe ich nicht unmittelbar damit zu tun. Allerdings bin ich Mitglied im Verwaltungsrat des Kreiskirchenrates und Kreiskirchenamtes. Und insofern habe ich dann natürlich doch schon auch eine gewisse Verantwortung für die Arbeit. Aber ich muss sie nicht machen und das ist auch sehr gut. Also Ich sehe mein Amt eigentlich eher so als Kommunikationsebene zwischen Gemeinden und Kirchenkreisleitung.
Das heißt, wenn man sich für so dieses Amt entscheidet, was sollte einen auszeichnen? Dass man gerne Menschen kennenlernt, gerne auf Menschen zugeht, dass man kommunikativ ist?
Ja, das auf jeden Fall. Ein bisschen Geduld ist manchmal auch nicht schlecht. Also wenn konfliktive Prozesse dann doch sind, vielleicht auch mit vorhandenen Mitarbeitenden oder mit der Organisation der Arbeit oder so, dann wird man manchmal auch nicht sehr freundlich empfangen in einer Gemeindekirchenratssitzung. Und da muss man schon, ein dickes Fell ist übertrieben vielleicht, aber man sollte nicht zu empfindlich sein. Und auf der anderen Seite ist es schon nicht schlecht, wenn man ein bisschen zuhören kann und vielleicht auch so zwischen den Zeilen lesen, was vielleicht dahinter stecken könnte, wenn jemand etwas sagt. Und was auf jeden Fall nützlich ist, wenn man ein bisschen Bescheid weiß über unsere Kirche und wie das so alles läuft und was so dazugehört. Also, das sind, glaube ich, so die Voraussetzungen, die ganz gut sind.
Jetzt haben Sie zu den Themen gesagt, es hat viel mit Stellenplanung zu tun. Was gibt es noch, worum die Synode, die Kreissynode, muss man ja sagen, sich kümmert?
Naja, es ist im Grunde alles, was die Arbeit von Kirche möglich macht. Das sind Menschen, das sind Gebäude und das ist Geld. Das eine ist eben der Stellenplan. Das zweite ist die Gebäudekonzeption. Wir haben viele mehr oder weniger schöne Gebäude und leider nicht mehr so viele Menschen, die sie nutzen können. Oder wir haben vielleicht schon länger nicht zur Nutzung gepasst. Und wir haben begrenzt Geld. Und den Haushalt und die Jahresrechnung muss eben auch die Kreissynode beschließen. Also das sind doch Aufgaben, die sehr unmittelbar auf die Wirklichkeit in den Gemeinden sich auswirken.
Und Gebäudekonzeption bedeutet in erster Linie, was machen wir mit den Kirchengebäuden und den Pfarrhäusern?
Genau, ja. Gemeindehäuser, Pfarrhäuser, Kirchengebäude. Manche Kirchengemeinden haben auch noch andere Gebäude, also ehemalige Kantorenhäuser heißen die. Das sind dann aber meistens, wo der Lehrer gewohnt hat. Ne? Sowas gibt es und im Zusammenhang der Friedhöfe gibt es natürlich Gebäude und so. Und das ist dann schon die Frage immer, brauchen wir die? Brauchen wir sie so, wie sie sind? Oder müssen sie verändert werden? Oder brauchen wir sie vielleicht gar nicht? Sehr viel steht unter Denkmalschutz. Also auch wenn wir es nicht brauchen, kann man es nicht so einfach stehen lassen, verfallen lassen, was auch immer. Also da ist dann oft die Frage, kann man eine zeitweise Sicherung zumindest vornehmen, damit es nicht schlimmer wird? Oder findet man eine andere Nutzung vielleicht mit externen Partnern und so? Also Gebäude ist schon ein großes Thema.
Das bedeutet, man kann sich das schon sehr, ich sag mal, konkret operativ vorstellen. Beispiel, wir haben jetzt Kirche XY in irgendeinem Dorf, die zusehends verfällt oder Probleme bekommt und die kaum noch genutzt ist. Und dann ist es auch Aufgabe der Kreissynode zu überlegen, was passiert jetzt.
Na, diese operativen Entscheidungen, die fallen im Zusammenspiel zwischen Kirchengemeinde und Kreiskirchenrat, weil dann ja oft von den Kirchengemeinden Gelder beantragt werden, um da irgendwelche Arbeiten vorzunehmen. Und das Vermögen ist nicht unendlich. Das heißt, man muss dann eben überlegen, ist es sinnvoll, in diese Kirche nochmal 100.000 Euro zu stecken für einen Gottesdienstbesuch von 5 Menschen oder also das ist jetzt extrem ein Fall, aber so können die Themen schon sein. Also die Kreissynode beschließt den Rahmen, also die Gebäudekonzeption, die dann sagt, also folgende Kirchen wollen wir intensiv nutzen und folgende Kirchen nutzen wir seltener und dieses Pfarrhaus wird gar nicht mehr gebraucht, da werden wir versuchen, es zu verkaufen und so. Das steht alles für den ganzen Kirchenkreis dann in so einer Gebäudekonzeption und die wird beschlossen und die Umsetzung geht dann über die Gemeinden und den Kreiskirchenrat.
Okay. Wie schmerzhaft ist das manchmal, wenn man so eine Gebäudekonzeption hat, wo Sie auch sehen, okay, da ist eine Kirche dabei, da ist ein altes Pfarrhaus dabei, wo man sagen muss, wir geben das auf, weil es einfach keinen Sinn mehr macht?
Ja, das ist schmerzhaft, aber für mich natürlich weniger als für die Menschen, die unmittelbar damit zu tun haben. Und ich bin manchmal berührt, wenn ich sehe, wie Menschen an Gebäuden hängen, die jetzt für mich weder kunsthistorisch noch atmosphärisch besonders schön sind. Aber wenn ich da drin, was weiß ich, meine Kinder habe Krippenspiel machen sehen oder vielleicht selbst geheiratet habe oder meine Kinder getauft sind, also ist das natürlich nochmal ganz anders, als wenn ich als Gast dahin komme und sage, okay, sieht ganz gut aus.
Aber mehr auch nicht, ja, sozusagen.
Ja. Es ist natürlich verschieden. Also wir haben ja viele Kirchen, die ursprünglich mal romanisch waren, aber in vielen ist auch, sind barocke Umbauten, wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht unbedingt mehr meine Art, Glauben zu äußern, wie das ja damals gedacht war. Ne? Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich für die Gemeinde dort nochmal ganz anders. Ne?
Kommt es in den Gebäudekonzeptionen auch vor, dass man sagt, die und die Kirche ist nicht mehr oder die Kirchen sind nicht mehr ausreichend genutzt und wir machen so eine Mischkonzeption? Also wir sagen, das wird weiterhin für Gottesdienste verwendet, aber wir öffnen dieses Gebäude auch für andere Nutzungen, für Konzerte auch nicht nur kirchlicher Art, für Gemeindetreffen, also politische Gemeindetreffen und andere Freizeitaktivitäten?
Also das ist durchaus möglich und erwünscht, aber in der Regel wird es dann im Konkreten relativ schwierig. Also es geht schon damit los, dass natürlich die meisten Kirchen Bänke haben, feste Bänke. Mhm. Und damit lässt sich relativ wenig anfangen. Da können Sie keinen Kreis stellen, da können Sie nicht tanzen. Das ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist natürlich, dass die Gemeinden und insbesondere dann die Gemeindekirchenräte, die diese Entscheidung treffen müssen, unterschiedliche Vorstellungen von dem haben, was der Würde des Ortes angemessen ist. Mhm. Und also es gibt natürlich dann manchmal, also in Alsleben zum Beispiel, ist ja eine Kirche nur noch mit einer großen Schaukel oder so, das ist eben kein, da ist kein Gottesdienst mehr. Das ist die eine Variante. Aber wenn ich jetzt andere alternative Veranstaltungen in die Kirche nehme, dann ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, so abzusichern, dass das ja nicht aus dem Ruder läuft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gemeindeversammlung mache, dann ist sehr die Frage, wer garantiert, dass da nicht Dinge gesagt werden, die vielleicht in einer Kirche als nicht angemessen empfunden werden. Mhm. Und was so empfunden wird, das kann natürlich sehr verschieden sein. Ne? Es gibt Menschen, die sagen, natürlich, wir gehören dazu und das ist alles egal sozusagen. Und es gibt Leute, die sagen, nein, also für mich gibt es Grenzen und bestimmte Inhalte oder bestimmte Ausdrücke oder wie auch immer ein bestimmtes Auftreten möchte ich in meiner Kirche nicht sehen. Das ist ein Problem. Und dann kommt als praktisches Problem unter Umständen natürlich auch dazu, dass wir Altäre haben, Kruzifixe, und nicht zu jeder Veranstaltung passt ein Mensch, der am Kreuz stirbt. Mhm. Ja. Also da muss man dann auch gucken, ob man irgendwelche Zwischenwände braucht oder sowas. Also ich persönlich habe es mal in Thüringen bei einer Beerdigung eines Nichtkirchenmitgliedes erlebt, dass der Bestatter ein Roll-up mitbrachte mit einem Bild von Wald oder sowas und das wurde dann vor den Altar gestellt und dann war das praktisch ein neutraler Raum.
Also, okay.
So. Das sind so die Dinge, die sich dann eben im Praktischen ergeben.
Also ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Auf jeden Fall, ja. Wie gehen wir mit den vielen, vielen Kirchen, vor allen Dingen, die wir in der EKM haben, sind ja glaube ich, fast 4.000 Kirchen und Kapellen insgesamt. Ja. Wie gehen wir damit um? Und da sind natürlich Kirchenkreise auch stark offensichtlich von dieser Frage.
Genau. Die Landeskirche legt da auch Wert drauf und das ist ja auch richtig, dass man sich vor diesem Thema auch nicht drückt.
Kann man auch nicht, weil die Gebäude sind ja da und, und altern.
Solange ein bisschen Geld da war, konnte man immer noch sagen, okay, wir kriegen das schon irgendwie hin, aber das ist eben jetzt nicht mehr so einfach. Und da kommt noch mal zusätzlich Druck auf dieses Thema. Ja.
Aber dem halten Sie stand.
Ja. Das ist ja nicht, also es ist ja kein persönlicher Druck. Mhm. Was ich schade finde oft, also wir haben ja nicht nur die Kirchen, wir haben ja auch Gemeindehäuser oder Pfarrhäuser, früher auf jedem Dorf eins, ne? Und bei weitem nicht mehr genug Menschen, die da bei der Kirche arbeiten und da wohnen könnten, selbst wenn man sagt, auch der Gemeindepädagoge oder der Kantor könnte da wohnen. Und da ist es dann oft so, dass man lange zögert, ob man das Gebäude abgeben möchte. Und dann ist es manchmal in einem Zustand, dass sich schlecht jemand findet. Und das ist dann nicht so schön. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten. Also In Sennewitz, wo ich zur Gemeinde gehöre, haben wir das so gemacht, dass wir das war ein Kantorenhaus, verkauft haben und den Gemeinderaum für uns aber behalten haben mit einem separaten Eingang. Und dann lässt sich das natürlich gut verbinden. Aber das kommt auch darauf an, ob die räumliche Situation das eben hergibt. Ne?
Mhm. Wenn man sich so eine Sitzung der Kreissynode vorstellt, das dauert immer einen Tag?
Also wir fangen immer um 9, glaube ich, an. Und es dauert bis 15 Uhr ungefähr.
Gibt es da oft viele Diskussionen, viele Auseinandersetzungen? Also jetzt nicht Streit, heftiger Streit, das meine ich nicht. Aber wird diskutiert, so wie man das aus dem Bundestag auch kennt?
Ja, also natürlich wird diskutiert. Es kommt immer auf die Themen an, die man hat. Und je nachdem, wie die Synodalen da ihre Meinung dazu haben und äußern möchten, ist es mehr oder weniger bunt. Der große Unterschied ist natürlich zu allen sonstigen Parlamenten, dass wir keine Parteien haben und keine Fraktionen, sondern die Synodalen kommen aus ihrer Gemeinde oder aus ihrem Pfarrbereich und die Hauptamtlichen aus ihren Arbeitsfeldern und bringen diesen Background mit. Ne? Also es ist, glaube ich, im Vergleich zu politischen Parlamenten nicht ganz so sehr von Grundsatzfragen geprägt, sondern eher pragmatisch. Aber auch da kann man ja durchaus sehr verschiedener Meinung sein. Und ich rechne jetzt auch damit, dass wir im Herbst natürlich dann nochmal eine andere Atmosphäre haben werden auf der Tagung. Das wird man dann sehen.
Sie spielen auf die Landtagswahl an mit dieser Aussage. Dann kommen wir doch mal dazu. Die steht jetzt am 6. September für Sachsen-Anhalt bevor. Ihr Kirchenkreis ist mittendrin, sozusagen. Das heißt, man kann da auch nicht die Augen verschließen. Die Umfragen für die AfD sind, wie sie sind im Augenblick. Viele gucken mit großer Sorge auf diese Landtagswahl. Was wird sie bringen, bedeuten dann auch für das Land Sachsen-Anhalt? Wie stark ist das Thema in der Kreissynode bei den Menschen, mit denen Sie da regelmäßig zu tun haben, in den Sitzungen, von denen Sie vorhin schon gesprochen haben?
Wir haben allerdings als Kirchenkreis, das ist schon bevor ich dazu kam, in Gang gesetzt worden. Die Öffentlichkeitsarbeit macht da so kleine Videoclips, die deutlich machen sollen, was unsere Haltung zu dem Thema ist und was uns wichtig ist. Da stehe ich auch sehr dafür, dass es nicht darum geht, die andere Seite irgendwie abzuqualifizieren. Also wir wissen, dass auch in unseren Gemeinden Menschen sind natürlich, die die AfD wählen und die ein Stück weit diesem Gedankengut anhängen. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen geändert hat, seitdem das Wahlprogramm lesbar ist. Denn da kann ja nun niemand mehr sagen, er hätte es nicht gewusst. Mhm. Also aus unserem christlichen Ansatz und ich denke auch sinnvollerweise geht es uns nicht um eine Konfrontation, sondern darum, uns unsere Werte deutlich zu machen. Und das wird sicherlich jetzt, je näher die Wahl kommt, noch mal stärker werden. Und es wird sicherlich noch mal ganz anders werden, wenn das Wahlergebnis da ist. Dann werden wir sehen, was es für uns austrägt.
Bleiben wir noch mal dabei, dass Sie sagen, Sie wollen niemanden sozusagen konfrontieren oder in die Ecke stellen oder ausschließen. Das ist nicht die Idee. Das ist auch nicht die Idee der Videos, die Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises macht, sondern es geht eher darum zu sagen, was ist uns wichtig. Das haben Sie gerade schon gesagt. Jetzt gibt es aber auch auf der anderen Seite ein sehr klares Statement von der Landeskirche, vom Landeskirchenrat, die sagt, dass das, was die AfD möchte, mit dem christlichen Menschenbild, mit den Werten nicht vereinbar ist und dass auch keine AfD-Mitglieder kirchliche Leitungsämter übernehmen dürfen. Da könnte man ja sagen, naja, schließen wir aber Leute aus.
Ja, das tun wir, aber natürlich ist es so, wie ein Beamter der Bundesrepublik auf dem Boden des Grundgesetzes stehen muss, gehe ich schon davon aus, dass Menschen, die in der Kirche Ämter haben, sich stärker mit den Grundsätzen der Kirche verbinden. Aber ich glaube, bei, sagen wir mal 40% AfD-Wählern müssen wir einfach damit rechnen, dass das Menschen aus unseren Gemeinden sind, die da ihr Kreuz machen. Komischerweise geben es ja bis jetzt noch wenige zu, aber die sind da einfach. Und wenn man also in einer Runde sitzt und einfach nur abzählt und sagt, 1, 2, 3, könnte es sein, ne? Also, und ich kann nicht einen so großen Anteil von Menschen einfach ignorieren oder abqualifizieren. Ich glaube, so schwer das ist, wir müssen versuchen, die dazu zu bringen, uns zu sagen, warum sie das tun. Das ist ja, da wird ja viel rum überlegt, aber ich glaube, dass kaum jemand tatsächlich von einem AfD-Wähler weiß, warum genau der jetzt sein Kreuz da gemacht hat. Ja. Und ich glaube, das wäre die Voraussetzung, damit wir überhaupt ins Gespräch kommen und versuchen können, dann die Bedürfnisse zu erkennen und zu sehen, ob das tatsächlich mit dieser Partei der richtige Weg ist, quasi, ja. Und da denke ich eben, dass wenn wir einfach sagen, wofür wir stehen, dass die Chancen größer sind, dass Menschen sich auch trauen, mit uns darüber zu sprechen.
Aber hat da Kirche eine Aufgabe, auf die Leute zuzugehen oder es zumindest zu versuchen? Es gibt ja zum Beispiel dieses EKD-Projekt, was in allen Landeskirchen umgesetzt wird, der Verständigungsorte. Das ist ja die Idee, wir laden zu sowas ein, Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und dann sollen die mal zueinander zuhören und miteinander reden.
Ich bin da immer ein bisschen zögerlich mit solchen organisierten Dingen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle als Christen, egal ob wir ein Amt haben oder nicht, dazu verpflichtet sind, in jedweder Situation, die das ermöglicht, quasi unsere Prinzipien deutlich zu machen. Und das geht gar nicht mal nur um die AfD, das geht ja auch um ganz andere alltägliche Situationen, wo vielleicht Menschen hässlich miteinander umgehen und wir die Chance hätten zu sagen, nee, das finden wir nicht so gut, sondern wir machen jetzt das mal so. Bei diesen organisierten Sachen sehe ich immer die Gefahr, dass man in Anführungsstrichen nur die erreicht, die sowieso erreichbar sind. Und ich glaube ja, das Problem sind nicht die Lauten, und die würden da vielleicht hingehen, sondern die Leisen. Und die erreiche ich, glaube ich, nur, was weiß ich, in der Schlange an der Supermarktkasse oder sowas. Ich war jetzt gerade in den USA und auf dem Hinflug ist so Verschiedenes schiefgegangen. Jedenfalls in Leipzig auf dem Flughafen wurden wir so hin und her geschickt. Und dann sagte jemand, ach, das ist ja furchtbar. Und dann sagte jemand anders, naja, da werden Sie ja auch sehen, was Sie davon haben bei der nächsten Wahl. Okay. Und meine Tochter sagte, ich wusste gar nicht, dass die Lufthansa in Sachsen-Anhalt auf dem Wahlzettel steht. Also an solchen Gelegenheiten, also da einfach spontan zu reagieren, das bringt, glaube ich, mehr als irgendwelche offiziellen Gesprächsformate. Also ich will die nicht kleinreden, weil das ist immer gut, wenn miteinander gesprochen wird. Aber grundsätzlich auch schon vor dem Aufkommen der AfD war das immer so meine Traurigkeit so ein bisschen, dass ich glaube, dass viele gar nicht wissen, dass wir Christen sind. Viele, mit denen wir im Alltag zu tun haben. Und das ist eigentlich für mich auch so ein Aufruf. Also ich behaupte gar nicht, dass ich das gut mache, aber ich fühle mich dazu eigentlich aufgerufen.
Also mehr zu hören, was passiert im nächsten Umfeld und dann auch zu reagieren und dann mit den Menschen ins Gespräch zu kommen,
genau. Meinen Sie das? Ja, und zwar eben deutlich auch auf dem Hintergrund meiner Werte. Also nicht einfach nur was zu tun, sondern auch vielleicht auch mal zu sagen, ja, als Christ kann ich jetzt nur so und so handeln, auch wenn es vielleicht komisch aussieht oder so. Ja. Mhm.
Wobei es ja genug Leute gibt, also man kriegt das vor allen Dingen bei Social Media mit, aber natürlich auch woanders, die sagen, wieso, ich bin auch Christ, ich will aber keine Kirche, die mich vertritt, die sich in Politik einmischt. Das ist ja immer so ein Argument, ich würde mal sagen, oft auch so ein Totschlagsargument bei solchen Diskussionen, dass es heißt, Kirche ist nicht politisch, die soll sozusagen, jetzt mal überspitzt gesagt, beten, die Bibel vortragen, aus dem Rest soll sie sich raushalten.
Ja, das ist natürlich eine Haltung, die uns nach der Wende häufiger auch dann begegnet ist. Vor der Wende war das überhaupt keine Frage, da war Kirche selbstverständlich politisch. Ja, ich finde das auch schwierig, wenn Kirche sehr dezidiert sich auf eine Parteilinie einschießen würde. Das finde ich nicht richtig, weil ich glaube, dass wir doch eben zu allen Menschen gesandt sind, wenn man es so theologisch formulieren will. Und wenn ich das aktuelle Verhältnis der Parteien angucke, dann wäre es sehr schwer, wenn ich jetzt öffentlich, sage ich jetzt mal, die SPD-Meinung zu einem bestimmten Thema vertrete, dann wird ein Mensch, der die CDU-Meinung zu diesem Thema vertritt, kein Interesse daran haben, mit mir zu reden. Wir sehen das ja immer wieder. Und das fände ich höchst bedauerlich und fände ich auch nicht unserem Auftrag entsprechend. Und deswegen, ja, natürlich ist Kirche ist ein gesellschaftlicher Player und hat das Recht und die Pflicht, sich politisch zu äußern. Aber nein, Kirche ist nicht Partei. Das wäre für mich eine ganz wichtige Unterscheidung.
Wie blicken Sie denn ganz persönlich auf diese Wahl? Mit was für Gefühlen?
Muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich bin auch in der, als Beraterin in Gemeinden unterwegs, sowohl in Sachsen-Anhalt, Thüringen als auch in Sachsen, im Auftrag der Landeskirche jeweils. Und was mich wirklich traurig macht, und das wird sich bei dieser Wahl vermutlich ja auch dann zeigen, ist diese Resignation, die bei vielen Menschen herrscht. Und ich denke, wenn man in die Welt guckt und selbst jetzt diese paar Tage, die ich in den USA war, selbst da, was ein wirklich reiches Land ist, sieht man im Vergleich, dass es uns wirklich gut geht. Es geht uns materiell ziemlich gut. Das leugnet nicht, dass es manchen Menschen nicht so gut geht, wie es sollte. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, geht es unserem Land ganz gut. Es geht uns gut in Bezug auf Meinungsfreiheit. Also ich kann sehr vieles tun. Ich kann sehr vieles sagen, was in anderen Ländern gar nicht möglich ist. Und dieses Abwerten, was ich auch zum Teil erlebe, ist alles schlecht und die Kirche ist auch schlecht und so. Das macht mich sehr traurig. Ich weiß auch nicht so richtig, ob wir zu wenig von den schönen Dingen sprechen oder wie man dagegen halten könnte.
Sie meinen wir, dass Kirche zu wenig von positiven
auch,
Dingen spricht?
Ja, auch Kirche, aber auch die Politik. Also überall, denke ich, wird zu auch im Persönlichen vielleicht, wird zu viel gejammert und zu viel Schlechtes in den Fokus genommen und es wird sich einfach grundsätzlich zu wenig gefreut.
Aber worauf führen Sie das zurück? Es war ja auch nicht immer so, oder?
Naja, also ein Teil Schuld sehe ich da schon bei der Politik, die versucht hat, den Menschen zu sagen, es werde sich was ändern, aber es werde sich nichts für sie selber ändern. Und das ist, glaube ich, immer falsch, weil wenn Veränderungen kommen, dann haben die irgendeine Auswirkung auf mich. Und wenn ich das zweimal oder dreimal erlebt habe, also gerade in den wirtschaftlichen Umbruchzeiten war das ja so, dann werde ich misstrauisch. Und auf die Kirche bezogen denke ich eben auch, wir sollten nicht immer nur sagen, ja, wir werden weniger und wir haben weniger Geld, sondern wir sollten eben auch sagen, wir haben ganz lebendige Gemeindegruppen, wir haben auch Aktivitäten, die ins gesellschaftliche Umfeld ausstrahlen, wo eben tatsächlich diakonisches Handeln stattfindet und wo Menschen, die vielleicht aus anderen Kulturkreisen und anderen Religionen kommen, aber auch deutsche Menschen, die sonst nicht viel mit Kirche zu tun haben, einfach mal Kirche ganz handfest erleben können. Und darauf können wir stolz sein, glaube ich. Also, ich hatte letztens eine Gemeindeberatung, da hat ein Gemeindekirchenratsmitglied gesagt, naja, wir können uns doch nicht auf die Schulter klopfen. Doch, ich finde, wir sollten uns ab und zu auf die Schulter klopfen. Und dann wäre vielleicht auch die Stimmung nicht so traurig.
Also der meinte, wir machen zwar gute Sachen, sollen das aber nicht sagen.
Genau.
Ja, genau.
Das wäre okay. Jetzt irgendwie ungehörig, wenn man sich selber lobt oder so. Ja, vielleicht, aber tue Gutes und rede drüber, finde ich nicht verkehrt.
Eine Frage noch dazu, aber warum tut sich dann Kirche so schwer, das rüberzubringen? Also wir haben ja jetzt nun wirklich Zeiten, wo man sagt, ja, es ist, ne, die Gesellschaft ist irgendwie gespalten, heißt es zumindest, die Leute meckern viel. Es ist auch schwierig, was in der Welt passiert, natürlich. Ja. Furchtbare Dinge, Kriege, die nicht enden. Das verunsichert ja alles ungemein. Ist das nicht eigentlich längst die Stunde der Kirche?
Ja, kann ich Ihnen nur zustimmen. Also die Kirche ist ja immer schwer zu fassen. Und da, wo Kirche offiziell quasi auftritt als Organisation, da verhält sie sich natürlich auch wie Organisationen. Und ein Punkt ist, dass Organisationen unglaublich träge sind. Und ehe wir, und ich nehme mich da gar nicht aus, begriffen haben nach der Wende, dass wir einen totalen Bedeutungswandel erlebt haben, das hat echt gedauert. Und wenn man diese Dinge dann auch noch durch die Gestalt der Organisation eigentlich abbilden müsste und sagen müsste, was für eine Kirche brauchen wir denn jetzt? Also gerade, Sie haben das ja schön gesagt, bei dem Zusammenschluss von Kirchenprovinz und Thüringen war das immer wieder ein Thema, bei dem wir nicht zu einem richtigen, konkreten Bild gekommen sind. Und das, glaube ich, ist etwas, was Kirche ein bisschen im Wege steht, ne, dass wir aus einer Tradition kommen, wo viele Dinge selbstverständlich waren, die heute überhaupt nicht mehr selbstverständlich sind. Und dass wir nicht den Mut oder die Kraft haben, das einfach mal alles in Frage zu stellen. Mhm. Und zu einfach mal ganz, also die tatsächlich die Frage an die Basis zu stellen, was bräuchtet ihr denn eigentlich? Braucht ihr ein Landeskirchenamt? Oder auch nur eine Landessynode, braucht es das? Braucht es all die Gesetze? Also ich habe 2-3 Legislaturen den Rechtsausschuss der Landeskirche geleitet und wir haben viele Gesetze gemacht und haben gedacht, wir machen was ganz Wichtiges. Hm. Aber ich weiß es nicht. Also einfach nur so an so einem Beispiel mal zu sagen, ich glaube, dass Kirche ganz große Mühe hat, auch die Erkenntnisse, die sie hat, in die Praxis umzusetzen. Hm. Und deswegen ist eben meine Hoffnung ganz stark in jeden Einzelnen.
Bleiben wir noch einmal ganz kurz bei der Wahl. Jetzt nehmen wir mal, das soll man ja nicht machen, aber jetzt nehmen wir mal das Schlimmste an. Und die AfD hat wirklich Erfolg bei der Wahl. Wir wissen das ja jetzt nicht, wir hoffen das nicht. Und sie wird stärkste Kraft. Was befürchten Sie dann für die Situation der Kirche in Ihrem Bereich, also in Ihrem Kirchenkreis?
Naja, also wenn man dem AfD-Wahlprogramm glaubt, liefe das auf einen echten Kulturkampf hinaus. Und zwar wollen, wenn ich das richtig gelesen habe, ist es ja Ziel der Politik, die Staatsleistungen einzustellen. Das hieße natürlich, dass ein Großteil unserer finanziellen Basis wegbrechen würde. Es würde sicherlich auch in vielen anderen Bereichen, also im Bereich der Diakonie, zu Einschnitten kommen. Das sind auch Dinge, die wir dann ganz körperlich spüren würden. Aber was auf jeden Fall auch sehr schlimm wäre, wenn die Kirche als Organisation in einer Weise als Feind definiert würde, wie ich das nicht mal aus DDR-Zeiten kenne. Und das ist das, was mich wirklich sehr schockiert hat, wie es möglich ist, dass eine Partei, die nicht belanglos ist, solche Dinge öffentlich propagieren kann und offensichtlich ja da auch einen breiten Konsens, zumindest innerhalb der Partei, gefunden hat. Und was das für das gesellschaftliche Zusammenleben bedeuten würde, das ist mir noch völlig rätselhaft.
Wobei man sagen kann, Sachsen-Anhalt sind nicht mehr sehr viele Menschen in der Kirche, 14%, glaube ich, insgesamt in christlichen Kirchen. Also wenn man jetzt mal ein bisschen gemein ist, könnte man ja auch sagen, naja, ist sowieso schon bedeutungslos.
Naja, das ist genau die Frage. Also ich würde ja da gerne mit Ihnen streiten, ob die Zahl etwas über die Bedeutung aussagt. In wie vielen Orten ist die Kirche das größte Gebäude? Das ist gar nicht mal der Punkt. Nein, ich glaube, dass eben selbst zu DDR-Zeiten es unstrittig war, dass die Kirche ein wichtiger Teil von Gesellschaft ist. Und wenn das in Frage gestellt wird, dann weiß ich gar nicht so richtig, was das für das Selbstwertgefühl jedes einzelnen Christenmenschen bedeuten würde. Mhm. Also wenn ich mich, na DDR hieß das feindlich-negatives Element, also wenn ich mich als Gegner meines Landes empfinden sollen müsste, weiß ich gar nicht, was das mit mir macht. Und das macht mir eigentlich die allermeiste Sorge, dass da ein Stimmungswandel quasi stattfindet. Das vielleicht auch von den Menschen, die Kirche vielleicht jetzt eher neutral gegenüberstehen, da nochmal ein anderer Fokus dann gesetzt wird.
Das heißt aber im Umkehrschluss kann man sagen, es gibt ja viele Aktivitäten mittlerweile, auch in Sachsen-Anhalt. Es gibt Bündnisse für das Zusammenleben, für Vielfalt, für Menschenfreundlichkeit, für Menschenwürde. Würden Sie sagen, dass reicht es aus, was passiert? Und da ist die Kirche ja viel mit dabei in diesen Bündnissen. Sie macht auch selber Dinge. Wir haben eine Kampagne der Landeskirche, der Kirchenkreis, Halle-Saal-Kreis, haben gesagt, macht zum Beispiel solche Videos, die ich auch schon gesehen habe, die ich sehr empfehlen kann, die sehr gut umgesetzt sind, sehr berührend. Reicht das?
Also es reicht nie. Also solange es noch einen Menschen gibt, der auf der Straße zu einem Farbigen sagt, ich sollte sie vergasen oder sowas, hat es nicht gereicht. Da ist jeder Einzelne gefragt. Und wenn ich sowas höre, ist die Frage, habe ich den Mut zu sagen, haben Sie eigentlich zugehört, was Sie da jetzt gerade gesagt haben?
Also das Thema Zivilcourage
Eigentlich... Und das ist für mich ganz unabhängig, oder nicht ganz unabhängig, aber neben diesen ganzen organisierten Aktionen. Die finde ich wichtig und richtig, aber ich glaube, wir müssten viel stärker erkennen, dass wir jeder einzeln gefordert sind.
Wir kommen langsam zum Schluss des Podcasts, der ja gerührt und geschüttelt heißt. Und wir stellen immer am Schluss die Frage, was hat dich, was hat sie in der vergangenen Zeit, in der jüngsten Zeit möglichst gerührt und geschüttelt. Und es ist immer ganz schön, wenn man mit dem geschüttelt anfängt, weil man dann mit dem gerührt und dem Schönen aufhören kann im Podcast. Fällt Ihnen dazu was ein? Was hat Sie geschüttelt?
Naja, also es ist jetzt nicht gerade unmittelbar gewesen, aber das AfD-Wahlprogramm hat mich schon geschüttelt. Und vielleicht aktuell dieses Bild, was jetzt diskutiert wird, ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben, vom Fraktionsvorsitzenden der CDU im Sachsen-Anhaltischen Landtag, der in, ja, man könnte interpretieren, inniger Umarmung mit dem AfD-Spitzenkandidaten abgebildet wurde. Das hat mich schon ein bisschen geschüttelt. Und natürlich hat mich in den USA vieles geschüttelt, aber das ist zum Glück weit weg. Aber was hat mich gerührt? Ja, es ist eigentlich ganz privat, aber vielleicht auch nicht. Es hat mich sehr gerührt. Meine Schwester hat ein neues Urenkelkind bekommen. Und in Zeiten, wo viele Leute sagen, ja, man kann doch eigentlich gar keine Kinder mehr kriegen und das ist alles so schrecklich und so weiter, hat mich das sehr gerührt, dass da junge Menschen, nicht mehr ganz so junge Menschen, den Mut haben, doch nochmal ein Kind zu bekommen. Das hat mich schon berührt, ja.
In die Zukunft geblickt.
Genau.
Sozusagen. Ja. Oder der Gegenwart getrotzt.
Ja, vielleicht einfach diese Überzeugung, egal wie, es wird doch gut.
Ein schönes Schlusswort. Egal wie, es wird doch gut. Silke Boss, dann danke ich Ihnen für das Gespräch, für Ihre Zeit und für die unterschiedlichen Themen, die wir besprochen haben. Hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Ja,
vielen Dank.
Gerührt und geschüttelt. Ein Podcast der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.